Das ist das Grabfeld Nummer 12, Evangelischer Friedhof Mülheim. Das ist ein rechteckiges Feld, 8 mal 6 Meter oder so. Und in der Mitte steht ein roter Sandstein und das ist eben der Vorzeigebürger Ende des 18. Jahrhunderts, Christoph Andrea mit seiner Frau Maria Christine. Und drumherum sehen wir auch alte Sandsteine, sehr, sehr verwittert leider, mit allen möglichen Verwandten und Nachfolgern, verwandtschaftlichen Nachfolgern. Die haben alle irgendwas mit dem Namen Andrea zu tun. Mein Vater hat immer gesagt, hier ist Fritz André. Das hat mich immer geärgert, weil es heißt Andreae. Das ist ein lateinischer Genitiv des Andreas. Also A-E wie Ä. Ich könnte mir vorstellen, dass der rote Sandstein eben genau in der Mitte steht, weil er der bekannteste war. Das ist eigentlich mit am besten erhalten. Diese Lyra, die steht wohl für die Musik. Das heißt, sie erklingt und vergeht. Also entstehen, vergehen. Die konnte ja keine CDs hören oder Musik irgendwie aufbewahren. Es klang und war weg. Muss man sich heute mal vorstellen. Dass so wie für die damaligen Menschen der Klang der Musik nur im Augenblick erlebbar ist und kaum gehört wieder verhallt, so wird das menschliche Leben vor dem Hintergrund der Ewigkeit nur als flüchtiger Augenblick verstanden. Links von dem Sandstein, das ist die Eugenie Schmidt, geboren André. Und da ist eigentlich das Marmorrelief von dem P. Fuchs, das war der Kölner Bildhauer an der Donauhütte. Das ist noch ganz gut erhalten. Da hat man sich auch mal erbarmt und eine hässliche Plexischeibe davor gehängt. Oder ist es sogar echtes Glas? Ja, sogar echtes Glas, ja, aber schmutzig. Wir waren mal in der Gruft drin. Ja, da ist jetzt, also man sieht da so eine Eisenplatte. Da geht eine Treppe runter. Und da kann man drin herumspazieren. Ich nehme an, dass da Urnen standen, weil die hier auch mit einer Urne symbolisiert sind. Müsste man mal die Unterlagen gucken, wie die Besitzverhältnisse überall überhaupt sind. Also ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich mich hier beerdigen lassen kann. Weil das ist ja eigentlich Platz genug in der Gruft. Und das wäre ja dann so, Grabstellen sind ja teuer. Also der Rest der Familie liegt auf Melaten. Das ist aber voll. Das Grab, Andreasche Grab auf Melaten ist besetzt. Muss man noch ein paar Jahre warten. Ich glaube, dann verfällt das irgendwie wieder. Hier ruht ihre modernde Hülle. Also niemand hört ja gern, dass seine Verwandten irgendwo vermodern oder verfaulen. Das hatten die damals eigentlich weniger Skrupel. Typisch. Mann, Frau natürlich, der eine Fleiß und Nächstenliebe. Und die Madame ist Häuslichkeit, Friedlichkeit, Mutterliebe, Klugheit. Fleißig waren die eigentlich alle. Mein Vater hatte gerne seine Ruhe. Die waren, glaube ich, sehr selbstbesoffen über ihren Erfolg, den sie hatten, mit den Dingen, die sie taten. Und waren deswegen auch in Nächstenliebe unterwegs, weil es auch ein Prestige bringt. Also vielleicht kam es auch aus dem Herzen, will da nichts unterstellen. Aber er hat zum Beispiel, der Christoph Junior, der hat nach dem Eisgang sofort 9000 Taler an die hungernde Bevölkerung, die alle ihre Häuser verloren hatten, gespendet. Und das wird natürlich irgendwo vermerkt und hebt dann sein Image und sorgt dann mit dafür, dass er wiederum seine Privilegien behält von Fürstenseite. Das ist in dem Fall auch gelungen. Er hat dann dem Jan Willem, hat er, glaube ich, 2 Grundstücke verkauft, die er nicht brauchte, damit er Geld hatte, um seine Firma wieder aufzubauen. Also es war dann immer schon so eine Art Tausch. Aber es war natürlich auch eigentlich so eine Art, heute würde man sagen, eine Bundesgarantie, also eine Staatshaftung, die aber nirgendwo eingetragen war, die aber dann eingefordert wurde aus moralischen Gründen. Alles Dinge, die heute gar nicht mehr denkbar wären. Heute braucht man dafür hundertfach besiegelte Verträge und Unterschriften und so weiter. Und da ging es einfach damit, dass sie mit der Faust auf den Tisch haut und dachte so, komm, jetzt rück mal mit der Kohle raus. Das war erst sogenanntes Florettband. Es war immer Textil, Also Kette Schuss. So, ich fand das immer faszinierend, auch in der Fabrik. Höllisch laut, irre, so Webschüle. Das ist fast unerträglich, das auszuhalten da. Und die haben natürlich damals völlig ohne irgendwelche Schutz gearbeitet und so. Und dann waren dann auch relativ schnell arbeitsunfähig irgendwann. Und in der zweiten Generation, also Christoph André Junior, kam dann der Samt dazu. Ne? Und Samt macht man ja so, indem man zwei Gewebe übereinander webt und die mit Schlaufen verbindet und nachher den ganzen Kram durchschneidet. Und da war er eben gut drin und so gut, dass er auch Arbeitskräfte akquirieren musste. Die haben natürlich geräubert ohne Ende, auch bei der Konkurrenz vor allem. Dann hat er aber auch aus, vor allem die Zeichner aus Frankreich, also die Dessins gezeichnet haben, und Weber aus Italien. Und hat sich aber beim Fürsten auch für seine Arbeiter dann entsprechende Privilegien ausbedungen. Und das kam in Mülheim ganz schlecht. Das waren ja Ausländer, die ja auch wahrscheinlich sprachlich auffielen und physiognomisch auffielen. Und die klauten alle. So war das Vorurteil. Also das hat sich über 200 Jahre und wahrscheinlich auch sehr viel früher, das gibt sich überhaupt nichts. Das sind Eindringlinge und die klauen alle. Obwohl sie natürlich also wegen ihrer fachlichen Kompetenz angeworben wurden, wurden wahrscheinlich auch anständig bezahlt und hatten entsprechende Privilegien. Der alte Christoph hat halt gesagt, nee, die haben die und die Rechte, das habe ich zu sagen und sonst habt ihr nichts von mir, sonst gehe ich weg. Das war immer die Drohung, die im Raum stand, dass er abhaut, irgendwohin. Heute würde man sagen, auch kapitalistische Ideen, dass der sich in seiner unternehmerischen Freiheit nicht von irgendwelchen Zunftmeistern da hineingrätschen lassen wollte. Das war dann schon mal der erste Schritt von seinem Großvater. Ne? Der hat gesagt, ich lasse mich doch nicht ärgern, dann gehe ich auf die andere Rheinseite und habe da eine andere Regierung, in Anführungszeichen, nämlich den Jan Willem, und der ist mir da viel wohlgesonnener. Ich glaube, die Firma hatte, als der Christoph Junior starb, um die 2.000 bis 3.000 Mitarbeiter. Das war richtig, richtig groß. Ne? Sehr viel wurde in der Tat auch in Heimarbeit gemacht, aber es gab natürlich die Produktion hier direkt in der Firma. Riesigen Websälen, wo dieser beschriebene Lärm herrschte. Und dann gab es dauernd neue Erfindungen. Und so. Also zum Beispiel die sogenannten Jacquard-Stühle, das war eine französische Erfindung, wo man dann ganz bestimmte Muster weben konnte. Und zwar nach einem 0-1-System. Also ganz früher. Jacquard ist im Prinzip der Erfinder der digitalen Sprache. Und die wurden eben gezeichnet dann, eben viel von Franzosen. Die machten die Dessins alle auf ein gezeichnetes Raster. Wobei jeder Rasterpunkt natürlich entweder 0-1, 0-1, 0-1 war. Dann wurden nach diesen Dessins in diese Zeichnungen, sogenannten Karten, Löcher geschlagen. Das war dann ein spezieller Produktionsschritt, die sogenannte Kartenschlägerei. Und diese Karten wurden dann in den Stuhl eingelegt und danach reagierte die Maschine entsprechend. Da machte dann diese wahnsinnigen Möbelstoffe mit Blumen, Ornamenten oder Tiermotive. Er hat vor allen Dingen in Europa verkauft. Also es war ja so in Biedermeier, da war ja Samt ein Prestigetextil. Auch die Männer trugen Samtkleider. Und man sieht eben gerade in den Porträts, die in Wien in Schönbrunn hängen, dass die ganzen Kaiser und alles, was da drum und drum herum sprang, die trugen alle Samt. Also das Wappen war immer ausgeschmückt oben mit einem Ritterhelm und dann hier so Arabesken. Und das ist das Rosenkreuz, also das ist das Andreaskreuz. Das ist ein Kreuz mit vier Rosen und das war schon das Wappen von dem Johann Valentin André. Johann Valentin André war ein Utopist und Reformator im 16. Jahrhundert, von dessen Bruder wir abstammen. Der ist der Begründer der Sekte der Rosenkreuzer. Die wiederum, ja, Freimaurer ähnlich, ne? Es gab ja diese Vereinigung, aber sehr christlich orientiert. Der Johann Valentin hat auch eine richtige Utopie geschrieben. Die heißt Christianopolis. Das ist der Entwurf einer idealen Stadt. Oktogon, achteckiges Gebilde, wo er genau bestimmt hat, was, wo ist die Verwaltung, was muss da rein. Da muss eine Musikschule rein, da muss eine Schule für Zeichnen rein. Kirchengebäude und so weiter, alles, was dazugehört. Und das Wappen vom Johann Valentin war eben dieses Andreaskreuz. Und dessen Großvater Jakob, der hieß nämlich eigentlich Endres, der war auch Reformator. Und der durfte sich, weil er Akademiker war, sich einen lateinischen Namen geben. Und deswegen hat der sich dann Andrea genannt. Ja, meine Eltern sind ja längst tot. Da ist also nicht mehr viel übrig. Von der letzten Generation lebt noch eine Tante, mütterlicherseits. Und der Jüngste ist gerade gestorben. Ich fahre am Montag zur Beerdigung nach Oslo. Der war Kernphysiker in Jülich. Also bei uns hängt auch die ganze Wohnung voll von diesen Ahnen. Ich habe doch drei Brüder. Mein Vater hat uns unbedingt abgeraten, zum Militär zu gehen, weil er im Zweiten Weltkrieg war und sagte, ich bin da von einem Pferd gebissen worden, das ist zu gefährlich, geht da nicht hin. Er war aber kein Nazi, sondern der wurde halt pflichtgemäß eingezogen. Der hasste diese Leute. Er hat sich auch nicht dagegen gewehrt, muss man so sagen. Also er war dann nicht irgendwie im Widerstand oder so. Also mein Großvater war noch so der Klassische. Also der hatte auch ein Charisma und hatte einen Auftritt. Also wenn wir mit dem ins Hennischen gingen und das war ausverkauft, dann hat er mit dem Fuß aufgestampft und sagen, sag mal, wissen Sie, wer ich bin? Ich bin Herr André. Und hat dann so rumgebrüllt, bis er eine Karte hatte. Und mit uns Pens dann ins Hennischen gegangen ist. Also der hatte dann noch richtige, so ein Standesbewusstsein. Und mein Vater hatte das überhaupt nicht mehr. Also der sagte zwar noch, Prestige ist wichtig, aber er war überhaupt nicht dünkelhaft. Und ich selber habe das überhaupt nicht abgekönnt. Ich bin Drittgeborener. Ne? Meine beiden älteren Brüder sind Unternehmer geworden. Und der Dritte durfte machen, was er will. Und deswegen hat es mich in die Kunst verschlagen. Also vielleicht auch, weil meine Mutter Kunsthistorikerin war. Das hat sicher ein bisschen abgefärbt. Andere sagen ja, weil mein Ururgroßvater ja schließlich Maler war. So, das ist natürlich auch eine Art Musée Sentimental. Also es ist so eine Art Aberglauben. Als würde ich das noch mit in mir tragen und so. Ja, gerade habe ich es irgendwie beschrieben. Irgendwas davon trage ich tatsächlich noch in mir. Aber ich habe weder so ausgesehen wie der gute Christoph. Aber die Leute stellen eine Verbindung her. Ne? Und das habe ich auch in meiner Ausstellung ja immer wieder aufgegriffen. Ne? Also es ist ein Unterschied, ob man einen Bleistift hinlegt, den man kauft im Laden, oder ob man den gleichen Bleistift, Faber-Castell oder sonst wie, hinlegt und weiß, damit hat Thomas Mann den Zauberberg korrigiert. Ja, das ist ein Unterschied. Ist eine andere Magie drin. Das gibt's schon. Und wenn ich dann neben so einem Grabstein stehe und heiße auch André und Leute gucken sich das an und dann stellen die das auch her. Irgendwie so eine Art Energiebogen oder Magnetismus oder fiktive Elektrizität oder wie soll man das nennen. Ich habe natürlich diesen Namen und dann wird man auch dauernd gefragt und ja, wie bist du denn mit denen verwandt und so. Aber ich weiß, dass ich mir dafür nichts kaufen kann und so. Und die Zeiten sind vorbei, wo mit den Privilegien als quasi Adliger, es gibt die von Andreas auch noch, aber meinen direkten Vorfahren war das wurscht, dieser Adelstitel, den hätten sie sich kaufen können. Ja, man musste dafür Geld ausgeben. Und das war denen, da hab ich gesagt, nee, denke gar nicht dran, das interessiert mich nicht. Dafür bin ich von der Mutterseite auch viel zu sozialistisch geprägt. Ja, die war keine Kommunistin, aber sie war schlesischer Flüchtling. Und ihre Schwester war die Frau von Hans Götz Oxenius, der für Theologie im WDR zuständig war und Mitbegründer des Republikanischen Clubs. Und der dann aber meine Tante verlassen hat und dann Dorothee Sölle geheiratet hat. Also das war reformatorisch, evangelisch, radikal. Ne? Kluge Frau. Und seine Frau war eben Studentin im Olshausen in Köln, also Hans-Sachs-Straße. Und die Olshausen ist wiederum meine Großmutter mütterlicherseits. Ne? Die hat dieses Studentenheim nach dem Krieg gegründet, weil Köln in Schutt und Asche lag. Der Mann, also mein Großvater, der ist in Russland geblieben, verhungert. Und die war eine richtige Powerfrau. Ich sagte, wir brauchen wieder Bildung in Köln und wir bauen jetzt ein Studentenheim. Und ist dann dem damaligen Oberbürgermeister Adenauer so lange auf dem Schoß herumgesprungen, bis er das Geld dafür rausgerückt hat. Das war der Adenauer und Bauwenz war der, Pecco Bauwenz war derjenige, ich weiß nicht, wie das damals hieß, Baudezernent oder irgendwie sowas. Obendrein war er noch DFB-Präsident. Also meine Mutter war eigentlich völlig unpolitisch. Ihre jüngere Schwester, die hat richtig politisch Power gemacht auch. Meine Mutter war da eher, sie war die Älteste, weil sie eben auch Kunstgeschichte studiert und war da eher neutral. Die hat immer, wie mein Vater, immer FDP gewählt, damals noch. Die haben immer liberal gewählt. Obwohl die ganzen Kumpels von meinem Vater waren alle irgendwo CDU, Unternehmer, freundlich und so. Ich sagte, nee, ich wollte das nie. Da war er eben sehr befreundet mit Ivan Herrstadt. Ivan Herrstadt war nämlich in meine Mutter verknallt. Und hat aber gesagt, das ist mein Freund und deswegen mache ich kein Konto bei dem. Was natürlich letztlich eine ziemlich gute Entscheidung war. Das war die große Privatbank-Pleite in Köln damals. Es war normal, dass wir zur Tanzstunde in die Marienburg gingen. Und zwar nicht in irgendeine öffentliche, sondern in eine private. So, da verkehrten dann natürlich dann die Pferdmenges und Adenauers und so weiter. Und mein ältester Bruder hat dann in die Familie Becker hineingeheiratet. Hans Becker war Präsident der Kölner Prinzengarde, war auch mal Kölner Jungfrau. Und dessen Frau ist eine geborene Riesen. Vater der Frau, Günther Riesen, war der Nazi-Oberbürgermeister von Köln. Also die Nationalsozialisten haben den Adenauer ja zum Teufel geschickt und haben dann den Riesen da reingesetzt. Hängt noch ein Porträt im Stadtmuseum in Köln. Und ich höre dann den Hans Becker immer noch, sagt er, hier auf meinem Schreibtischstuhl hat schon der Führer gesessen. Man kann, glaube ich, gar nicht so sagen, der war das und der war was anderes, sondern das war komischerweise irgendwie alles durchwachsen irgendwie. Also wir sind ja, also mein Großvater hatte ja zwei Häuser, das ist eine Seelandstraße und da, wo wir jetzt wohnen, im Bergischen Land, das war sein Sommersitz. Mein Großvater war ein reicher Mann, ne? Konnte sich das leisten. Und deswegen sind wir jedes Wochenende über die Mühlheimer Brücke gefahren und haben gesagt, da ist die Firma. Insofern war da schon ein Verhältnis da, ne? Also obwohl man da nicht anhielt und sagte, gucken wir mal schnell rein oder so, sondern war immer dran vorbeigefahren. Es gab die A4 Zoobrücke und so, das gab es ja alles noch nicht. Ne? Wir waren hin und wieder mit auf dem jährlichen Betriebsausflug. Mein Vater hat uns öfter mitgenommen. Und dann haben wir die gesehen, da waren die alle im Sonntagsanzug und alle vorher beim Friseur gewesen. Und das war für uns irgendwie kurios, aber ich bin dann nicht zu meinem Vater gegangen und habe gesagt, du beutest die doch aus, bezahlst du die vernünftig und so. Das war nie ein Thema.